Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
Creating ideas and driving innovations. FKA.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FKA Mobility Podcasts. Wenn wir über die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs sprechen, dann reden wir oft über die Technik, die im Vordergrund steht. Neue Technologien werden eingebaut und dort getestet. Aber auch die Optik eines neuen Fahrzeugs muss stimmen, denn das Design sieht man ja auf den ersten Blick und ist ja auch für den Käufer nicht unrelevant. Das Design eines neuen Fahrzeugs ist aber nicht mal ebenso gemacht, sondern dahinter steckt viel, viel Arbeit. Und darum kümmert sich ein Automobildesigner. Für Projekte der FKA arbeiten wir oft mit Gabriel zusammen. Gabriel ist angestellt bei unserem Kooperationspartner, dem Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen, und arbeitet dort als Automobildesigner. Ich bin sehr gespannt, heute mehr über diesen Beruf und dieses Aufgabenfeld zu erfahren. Herzlich willkommen, Gabriel.
Ja, hallo zusammen. Hier ist Gabriel. Ich bin seit 2 Jahren am Institut für Kraftfahrzeuge und war vorher in Süddeutschland und habe da auch mein Studium an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim durchlaufen und freue mich, euch heute einen kleinen Einblick zu geben in meinen Berufsbereich.
Ganz zu Beginn erstmal die Frage, wie wird man denn eigentlich Automobildesigner? Hast du auch eine persönliche Begeisterung für das Thema Automobil?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt eigentlich 2 Bereiche in meinem Leben, die für diesen Beruf sehr gut passen. Zum einen mein großes Interesse für Fahrzeuge und mein Hobby des Zeichnens, zu zeichnen, Fahrzeuge zu zeichnen vor allem, was ich seit meiner frühesten Kindheit eigentlich tue, wo ich schnell gemerkt habe, dass ich wirklich ein großes Interesse für Fahrzeuge habe. Und interessanterweise hatte ich auch einen Onkel, der bei einem Verlag bei der Auto Motor Sport gearbeitet hat und dadurch mich als Kind auch schon mit Autozeitschriften, Fachzeitschriften versorgt hat, wo ich sehr gute Inspirationen bekommen habe und mich einfach sehr früh auch für die ganzen Automarken, für Proportionen von Fahrzeugen interessiert habe und dadurch eigentlich schon in meiner Kindheit der Wunsch gewachsen ist, den Beruf Automobildesign mal auszuüben, obwohl ich damals noch gar nicht einen Einblick hatte, was eigentlich in diesem Beruf alles dazugehört, was abgedeckt wird. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, es passt. Wie wird man Automobildesigner? Das ist schon ein längerer Weg. Also neben dem Interesse für das Zeichnen und auch für Fahrzeuge war es mir zum Beispiel wichtig, auch ein technisches Basiswissen einfach mir anzueignen. Und deshalb habe ich mich entschieden, nach der Schulzeit eine Ausbildung als Automobilmechaniker zu durchlaufen. Habe mich beworben bei einer großen Autofirma in Deutschland. In Süddeutschland habe ich da wirklich dann auch eine Stelle bekommen und sehr, sehr wertvollen Einblick in die Fahrzeugentwicklung in diesen 3 Jahren bekommen können, in den Prototypenbau, habe da viel technisches Basiswissen mitbekommen, was mir einfach wichtig war, wenn ich eine Außenhaut von einem Fahrzeug gestalte oder auch einen Innenraum, möchte ich halt wissen, was an technischen Komponenten unter dieser Außenhaut steckt beispielsweise und was beachtet werden muss. Und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg war natürlich das Studium Transportation Design in Pforzheim, also letztendlich Automobildesign, Gestaltung von Fahrzeugen. Das war ein längerer Weg, weil man muss sich da mit einer Bewerbungsmappe an der Hochschule bewerben. Es gibt in Deutschland nur eine einzige Hochschule, die diesen Bereich Automobildesign anbietet in Pforzheim. In Süddeutschland, man muss da halt eine Aufnahmeprüfung durchlaufen. Also 2 Hürden nehmen. Man hat auch nur 3 Versuche. Es gibt sehr, sehr viele Bewerber und pro Semester nur etwa 5 bis maximal 10 Stellen, da eben unter anderem auch ein 1:4 Modell, was etwa 1 Meter groß ist, im Studium oder auch mehrere Modelle angefertigt werden in der Werkstatt. Deshalb, man braucht da recht viel Platz. Das sind dann recht kleine Semestergruppen. Ich habe dann wirklich eine Stelle bekommen an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim und da auch wirklich professionelle Kompetenzen im Bereich Automobildesign erlangen können und eben kann seitdem mein Traum als Automobildesigner auch leben.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Beruf und ja auch einem Beruf, den nicht sehr viele ausüben. Was zählt denn alles zu deinen Aufgaben als Designer?
Ja, es gibt eine Reihe Kernaufgaben, würde ich sagen, und eine Reihe Nebenaufgaben. Kernaufgaben, Kernkompetenzen sind auf jeden Fall der Designentwurf, das Generieren von Ideen oder letztendlich das Bringen von Ideen auf Papier durch Skizzen von einem Fahrzeugexterieur, also von der Fahrzeugaußenhaut oder von einem Innenraum, von dem Interieur oder auch verschiedene Details. Dann ist eine weitere Aufgabe die Visualisierung der Ideen, also letztendlich die Übersetzung dieser grafischen Linienskizze hin zu einem farbigen Rendering, also letztendlich einem recht fotorealistischen Bild, um die Idee zu kommunizieren. Das kann physisch geschehen mit Markern, also mit Stiften, mit Buntstiften letztendlich, oder auch digital über Adobe Photoshop, über eine Software, wo man digital zeichnet. Also letztendlich hat der Beruf eine sehr künstlerische Komponente, wo es sehr viel um das händische Zeichnen geht. Es geschieht wenig auf Knopfdruck, sondern wird wirklich sehr viel von Hand einfach gearbeitet, auch digital. Dann gibt es einen weiteren Bereich, die Formfindung oder die Formgestaltung und Ausgestaltung. Da gibt es auch zwei verschiedene Wege. Physisch zum einen gibt es den Klee-Modellbau, also wirklich das Modellieren eines Fahrzeugs in Ton. Eigentlich eine ziemlich althergebrachte Technik, die aber immer noch recht bewährt ist. Da kann man in verschiedenen Maßstäben ein Fahrzeug anfertigen, um einen ziemlich guten Eindruck zu bekommen von der Außenfläche im dreidimensionalen Raum. Meist geschieht das im Maßstab 1:4. Also ein Fahrzeug, was etwa 4 Meter lang ist, würde dann 1 Meter Länge betragen. Das sind schon ziemlich große Tonmodelle. Von daher ist es auch ein ziemlich langer Prozess, wo man aber recht viel verändern kann. Ich gehe da nachher gerne noch ein bisschen genauer drauf ein. Ein weiterer Bereich der Formfindung ist das Tape-Rendering. Da hat man letztendlich schwarzes Tape oder Klebeband, wo man eben an einer Wand auf eine Folie die Außenkontur des Fahrzeugs tapen kann, festlegen kann. Da gibt es sehr, sehr wichtige Linien, wie eben die Dachlinie, wie die verläuft, die Haube, die Kofferklappe am Heck oder auch irgendwie eine Schulterlinie beispielsweise, ab da, wo die Fenster beginnen. Das ist auch ein super wichtiger Schritt letztendlich, um einfach mal eine Seitenansicht oder auch eine Front- und Heckansicht oder eine Draufsicht zu erzeugen, um dann eben damit in die digitale Formfindung zu gehen. Das ist nämlich der weitere oder letzte Prozess, die Flächen dann auch digital zu gestalten, dreidimensional. Da gibt es auch wieder eine Software, Autodesk Alias, wo dann eben wirklich die Flächen digital modelliert werden, damit diese dann auch letztendlich zum Prototypenbauer gehen können und umgesetzt werden können, laminiert werden können beispielsweise. Und im Zusammenhang mit diesem digitalen Modellierungsprogramm gibt es auch eine digitale Render-Software, wo Bilder letztendlich farbig auch ausgegeben werden können, fotorealistisch ausgegeben werden können, bevor das Fahrzeug eigentlich umgesetzt ist. Das Programm nennt sich Autodesk VRED, V-R-E-D geschrieben. Das ist auch ein super Tool, um einfach einen Eindruck zu bekommen, schon recht früh von dem Fahrzeug, bevor das auf der Straße ist. Genau, dann gibt es eine Reihe Nebenaufgaben, würde ich sagen, die ich jetzt hier spezifisch in Aachen abdecke, was beispielsweise das Logo-Design angeht oder Icon-Design, ist recht wichtig. Auch Erzeugung von Vektorgrafiken mit Adobe Illustrator oder das Erstellen von Inhalten für Websites beispielsweise. Da gehe ich nachher auch gerne nochmal drauf ein, bei ein paar Beispielen. Dann gibt es den Bereich Layouting mit Adobe InDesign. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Messestand oder einen Roll-Up zu gestalten. Dann ein weiterer wichtiger Bereich, den ich auch super spannend finde, ist Color and Trim, wo es um Farb- und Materialwahl geht. Super wichtig, um Schriftarten, um Muster, um Details, also eine Stimmigkeit am Fahrzeug selbst. Und der Bereich UI Design Ideation, also die Gestaltung einer Benutzeroberfläche, ist auch mit Adobe Photoshop möglich, wo ich auch Support biete hier in Aachen. Ist auch ein Bereich, der immer mehr wächst, würde ich sagen. Also das ist ein ziemlich breites Aufgabenfeld.
Ja, ein breites Aufgabenfeld, aber auch sehr viele Kompetenzen, die ja damit auch gefordert werden. Mhm. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf den Prozess eingehen.
Definitiv.
Wie sieht der Prozess aus, wenn du jetzt eine Aufgabe für ein neues Design erhältst? Wie fängst du an? Was sind deine Schritte?
Genau, bevor es in den Arbeitsprozess geht, gibt es gewisse Vorgaben, die erstmal wichtig sind. Vorgaben hinsichtlich der Fahrzeugkategorie beispielsweise oder auch die Maße des Fahrzeugs, was gestaltet werden soll, wie viele Sitzplätze das Fahrzeug haben soll, welche Funktionen wichtig sind. Durchaus auch die Marke kann sehr wichtig sein im Blick auf die Gestaltung, also die Formensprache. Auch wo der Antrieb sitzt, ob an Vorderachse oder Hinterachse, kann ausschlaggebend sein für die Form. und einige Komponenten mehr. Dann ist es halt wichtig, auch das Ziel zu wissen, was soll gestaltet werden. Die Fahrzeugaußenform, die Außenhaut oder der Innenraum, soll eine nächste Fahrzeuggeneration gestaltet werden oder eher ein Concept-Car oder ein Forschungsfahrzeug. Und letztendlich mit dieser Aufgabe geht es darum, eine neue Formsprache zu kreieren, neue Designthemen zu finden, die eben in den nächsten Jahren, also in der Zukunft, passen, die beim Nutzer ankommen, die gefällig sind, die eben Proportionen aufweisen, die wirklich attraktiv sind. Und dafür eben ein Gespür zu entwickeln oder auch mitzubringen als Designer für Trends, für Fachwissen im Bereich Automobil. Ja, schon eine Reihe an, ein Stück weit an Können, gepaart mit Inspiration und viel Fleiß, würde ich sagen. Weil Fahrzeuge sind eben bewegte Objekte und dadurch recht hochkomplex. Die eben schon im Stand dynamisch erscheinen zu lassen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die aber auch viel Spaß macht. Genau, und nach diesen Vorgaben startet eigentlich der Arbeitsprozess mit den ersten Skizzen, mit dem Designentwurf. Das heißt, da ist das Ziel, möglichst viele Designrichtungen auf Papier zu bringen, diese dann zu präsentieren intern. Es gibt verschiedene Abteilungen, die mitentscheiden und da gibt es dann auf jeden Fall Zielvorgaben. Es gibt einen Zeitplan, wo Meilensteine erreicht werden müssen und es gibt dann eben auch einen Punkt, wo der sogenannte Design Freeze liegt. An diesem Punkt, nach mehreren Iterationsschleifen, ist es so, dass die Grundform des Fahrzeugs ab diesem Punkt nicht mehr angefasst wird, also nicht mehr verändert wird. Das Volumen des Fahrzeugs steht eben ab diesem Zeitpunkt und ab da werden nur noch kleine Details verändert oder eingearbeitet, aber so das grobe Volumen, die Proportionen müssen da stehen, weil im Designprozess ist die Vorgehensweise diese, dass man eben vom Groben ins Feine eigentlich geht, sodass man wirklich erst mit dem Gesamtvolumen beginnt und dann mehr und mehr die Feinheiten ausarbeitet. Also das heißt, so ein Schritt zurück wäre dann immer eine Anpassung eigentlich wieder, dass man fast an den Start zurückgehen muss. Und das wird halt mit dem Design Freeze auch verhindert. Nächster Punkt, der aber auch parallel läuft, ist die Visualisierung auf jeden Fall mit Markern oder Adobe Photoshop, wo die Form gestaltet wird, um eben die Flächenthemen zweidimensional besser kommunizieren zu können. Also letztendlich eine grafische Skizze fotorealistischer umzusetzen. Man kennt das manchmal aus Autozeitschriften, wenn getarnte Fahrzeuge, die eben die nächste Generation quasi darstellen, durch ein Rendering eigentlich schon enttarnt dargestellt werden. Das sind alles keine echten Fotos, das sind wirklich mit Photoshop dargestellte Bilder, um schon so ein bisschen Ausblick zu geben, wie das Fahrzeug aussehen könnte. Das dient der besseren vorläufigen Beurteilung der Außenhaut von Fahrzeugen. Und ja, ab diesem Design Freeze startet der Punkt der Umsetzung letztendlich. Die detaillierte Formfindung, eben mit dem Tape-Rendering vor allem, wo mit schwarzem Klebeband an einer Wand letztendlich die Konturen, die Außenkonturen des Fahrzeugs, meist im Maßstab 1:2, also halbe Fahrzeuggröße, dargestellt werden. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich eine Wand von 2 bis 3 Meter Länge, vor der man dann steht und das Fahrzeug, die Außenkontur, dann komplett mit schwarzem Tape an die Wand bringt. Das ist irgendwie faszinierend. Ein Prozess, der durchaus 2-3 Wochen dauern kann, gerade bei wichtigen Linien, die zu finden und auch eben einen guten Einblick zu geben, wie das Fahrzeug dann wirklich in einem größeren Maßstab auch wirkt, mit ein bisschen Abstand zur Wand. Das ist eine super Orientierung für die 3D-Umsetzung letztendlich und bietet eben auch den Linienverlauf von der Side-View, von der Top-View und Front- und Heckansicht. Das sind halt wichtige Formen, die man für die 3D-Umsetzung braucht, aber auch im Clay-Modellbau macht es Sinn, eine Schablone anzufertigen, gerade wenn man aus dem anfänglichen Clay-Klumpen letztendlich, den man auf dem Tisch hat, dann eben wirklich eine Form rausarbeiten muss aus diesem Ton. Dieses Fahrzeugtonmodell, das herzustellen, das wird ja von Hand geformt in der Designwerkstatt, meist eben im Maßstab 1:4, ist wirklich auch ein längerer Prozess, der durchaus über 8 oder 12 Wochen gehen kann und dient dann eben auch der besseren Beurteilung der Flächenthemen. Diese Flächenthemen kann man auch sehr, sehr leicht ändern, also mit einem Heißluftföhn wird der Clay auf 60 Grad erhitzt und man kann dann nochmal neu aufklayen und komplett andere Themen einarbeiten beispielsweise. Also man kann diesen Werkstoff, wenn er dann abkühlt, spanend bearbeiten mit Messerklingen, mit Raspeln. Man kann auch dieses Curving Tape, also mit diesem schwarzen Tape, Themen abkleben auf dem Tonmodell und zum Beispiel für eine Front, für einen Lufteinlass verschiedene Themen durchprobieren. Das ist super spannend, um einfach eine Wirkung des Fahrzeugs zu bekommen. man kann um dieses Fahrzeug drum herumlaufen, also es ist auf einem oft höhenverstellbaren Tisch aufgebaut. Das gibt schon mal einen super, super Eindruck. Dieses Clay-Modell kann letztendlich auch abgescannt werden, wo man dann die Form auch schon dreidimensional bekommt, digital. Aber neben dieser Umsetzung physisch gibt es eben auch die digitale Umsetzung dann noch mit der Software Autodesk Alias, wo man letztendlich ein 3D-Modell erstellt, so letztendlich Außenlinien erstmal aufbaut, Flächen hineinbaut. Das ist relativ zeitintensiv, erstreckt sich auch über viele Wochen mit mehreren Iterationsschleifen. Es geht halt darum, die Designideen zu übertragen, aus der Skizze eben in konstruierbare digitale Flächen und Daten, aus denen eben ein Prototypenbauer dann letztendlich eine Außenhaut im Maßstab 1:1 fertigen kann, beispielsweise für ein geplantes Showcar oder wie bei uns im Haus oft anzufinden, für ein Forschungsfahrzeug. Und das Programm V-Red, auch von Autodesk, was ich eben schon angesprochen hatte, dient eben der 3D-Visualisierung, also auf Basis dieser 3D-Flächen, die erzeugt wurden, um da schon eine recht fotorealistische Beurteilung des Designs zu bekommen, also vor Präsentation. Das ist so der Arbeitsprozess letztendlich und ein Stück weit dann eben auch die Begleitung des Prototypenbaus und Detailing am Prototyp selbst. Das sind auch noch Aufgaben, die, sobald der Prototyp ausgeliefert ist, dann vorgenommen werden können. Genau, ein langer Weg auf jeden Fall. Ich würde sagen, meist erstreckt er sich nach eigener Erfahrung über mehrere Jahre. Bei uns so zwischen 2 und 3 Jahren, würde ich sagen, dauert dieser Weg ungefähr. Und es ist dann auch super spannend zu sehen, wie von einem leeren Blatt Papier dann am Ende irgendwann wirklich ein Prototyp auf dem Hof steht. Das ist faszinierend. Also in der Zusammenarbeit mit natürlich vielen Kollegen aus Bereich Technik und vielen anderen Bereichen, Werkstatt. Das ist super faszinierend. Da gibt es viele Abstimmungen, viele Meetings. Ja, genau.
Ja, definitiv ein langer Weg, aber natürlich auch schön, das Ergebnis am Ende zu sehen. Mhm. Ich finde es spannend, dass man sowohl erstmal mit Skizzen anfängt und dann über Modelle dann erst zur digitalen Version kommt.
Genau.
Ja, das ist wirklich ein sehr langer Arbeitsprozess mit verschiedenen Stufen, in denen du ja auch verschiedene Tools gebrauchst, die du gerade schon angesprochen hast. Darauf würde ich gerne nochmal weiter eingehen. Mhm. Von welchen Tools machst du Gebrauch in deiner täglichen Arbeit?
Ja, genau. Also gerade im ersten Bereich des Entwurfs, wo man eher zeichnet, gebrauche ich sehr viel Kugelschreiber natürlich, die sehr gut harmonieren mit den Markern. Was auch gut funktioniert, sind Polychromos, das sind letztendlich Holzfarbstifte in verschiedenen Farben, mit denen man auch sehr, sehr gut in Verbindung mit Markern arbeiten kann. Und Markerpapier natürlich. Also Marker sind auf Alkoholbasis letztendlich Buntstifte, die auf normalem Druckerpapier super schnell leergesaugt würden. Also da gibt es spezielles Markerpapier. Das heißt, dieser Stift blutet dann nicht so stark, sondern man hat da sehr, sehr scharfe Konturen eigentlich. Man kann mit Kugelschreiber sehr präzise Linien auf Papier bringen. Und was auch gehen würde, ist auch Bleistift. Das ist auf jeden Fall ein Puls im Bereich Entwurf. Für die Formfindung selbst gibt es eine Reihe Clay-Werkzeuge, so gerade für den Clay-Modellbau, wie Klingen, Raspeln oder auch Messer. Da gibt es so einen Clay-Werkzeugsatz in der Werkstatt meist, der vorhanden ist. Ansonsten kann man sich den auch anschaffen. Und es gibt auch Curving-Tape in verschiedenen Dicken, also letztendlich dieses schwarze Klebeband für Tape-Renderings. Das beginnt bei 1 mm Breite, also super, super dünnes Tape, geht, glaube ich, bis 2 cm Breite, also in verschiedenen Abstufungen, um dann eben auch großflächige Themen als Schattierung darzustellen, wo man dann wirklich viele Bahnen mit schwarzem Tape einfach auf der Wand klebt. Man verwendet da auch 2 Folien auch, also dieses Tape wird auf eine Folie angebracht, die so ein bisschen wie Milchglas ist, muss man sagen. Und auf 2-lagig wird da getaped, also eine Hintergrundfolie, die letztendlich so eine Art Schattenfolie darstellt, die Vordergrundfolie, wo man die Außenkontur sehr präzise sieht. Genau, und dann gibt es eben noch eine Reihe von Software für die Visualisierung, eben Adobe Photoshop vor allem, hat auch Software Adobe Illustrator und InDesign für Layout und für Grafiken, Vektorgrafiken. Und für die Umsetzung gibt es die Software Autodesk Alias, also letztendlich das Design Pendant zu Katia, wo eben Flächen gestaltet oder quasi konstruiert werden und in Verbindung mit Autodesk V-Red dann eben 3D gerendert und dargestellt werden können. Diese Flächen werden oft dann exportiert und auch in CATIA, also einem 3D-Konstruktionsprogramm, dann wieder eingefügt und mit den technischen Komponenten verbunden. Aber das sind so die Tools, die ich auf jeden Fall gebrauche. Windows-basiert, das hat sich im Automobildesign durchgesetzt.
Ja, sehr vielseitig auf jeden Fall. Also ganz normale Stifte, dann Klebeband und nachher digitale Softwares. Und du bist ja jetzt schon seit 2 Jahren am Institut für Kraftfahrzeuge und hast während der Zeit ja schon einige spannende Projekte betreuen können. Kannst du uns einige Beispiele nennen? Was hat dich besonders begeistert? Welche Projekte, welche sind dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, sehr gern. Also gleich zu Beginn meiner Zeit habe ich ein super spannendes Projekt begleiten dürfen. Das war gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, war letztendlich ein Forschungsfahrzeug aus einer Forschungsfahrzeugfamilie von 4 verschiedenen Fahrzeugen. Und da ging es um die Innenraumgestaltung des Fahrzeugs, also letztendlich eines autonomen Shuttles. Das sollte 10 Personen Platz bieten, recht flexibel sein. Also letztendlich war die Vorgabe, 3 flexible Sitze zu haben in dem Fahrzeug. Dann eine 2er-Sitzbank, die klappbar ist, und noch eine 1er-Sitzbank, die auch klappbar ist, um eben zum Beispiel Kinderwagen, Fahrräder oder auch einen Rollstuhl in dieses öffentliche Verkehrsmittel hineinzubekommen und noch eine Reihe Stehplätze zu haben. Da war das Ziel natürlich, eine hohe Funktionalität zu bieten und auch ein ansprechendes Design. Also für so ein neuartiges Fahrzeug, autonome Shuttle, da gibt es noch nicht so viel Inspirationsquellen. Fand ich echt spannend, weil es eben anspruchsvoll war, wirklich auch neue Designrichtungen denken zu können. Man hat da noch nicht so viel Vorgaben, Orientierung. Und das Schöne war, ich konnte damit 5 Designstudenten, die ich betreuen konnte in dieser Zeit, wirklich tolle Flächenthemen kreieren und umsetzen, wie zum Beispiel einen umlaufenden Holzrahmen im Interieur, der die Sitze trägt. Das Schöne ist inzwischen, dass eben einer dieser Fahrzeugprototypen ist dieses Jahr auch im Mai schon, das war glaube ich das Cargo, im Mai diesen Jahres jetzt auch das Rollout hatte, also letztendlich ein fahrbarer Prototyp vorgestellt werden konnte. Also das heißt, in 2 Jahren ist da wirklich viel passiert und ich bin auch gespannt, wann ich letztendlich den Innenraum umgesetzt das erste Mal sehen kann. Da freue ich mich schon drauf. Ein weiteres spannendes Projekt ist das Projekt Oband, auch ein Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da geht es um ein autonomes Mikromobil für den urbanen Raum, also für die kontaktlose Warenbeförderung zum einen, aber eben einfach für die Warenbeförderung an sich, für die autonome Warenbeförderung. Das ist eine Fahrplattform mit 3 Achsen, worauf 3 verschiedene Aufbauten gesetzt werden können. Zum einen entweder eine Paketstation, eine fahrbare, oder ein Einkaufsaufbau oder ein Falthut zur Gepäckbeförderung, beispielsweise auf Flughäfen. Das war auch für mich eine super spannende Fahrzeugdesignrichtung. Es ist ein sehr, sehr kleines Fahrzeug, so groß wie ein Kinderwagen, muss man sich vorstellen. Konzipiert eben für das Fahren auf Bürgersteigen. Es war für mich eine komplett neue Fahrzeugrichtung und da geht es jetzt auch darum, dieses Design in einen fahrbaren 1:1 Prototyp umzusetzen. Das läuft jetzt im Moment gerade. Ein weiteres Beispiel vielleicht noch ist das Thema E-Jet. Das ist eine ganz andere Richtung. Das ist ein sportliches Ultraleichtfahrzeug. Das ist konzipiert für nur einen Fahrer mit Wetterschutz. Das ist letztendlich ein pedalbetriebener Elektrohybrid, der letztendlich den sportlichen Aspekt für den Weg zur Arbeit irgendwie auch beschreiben soll. Und das ist für mich auch in Zusammenarbeit mit einem Studenten aus dem Designbereich, Automobildesignbereich, wirklich ein Traum, auch eben mal einen Sportwagen umsetzen zu können, gestalten zu können, in enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren, mit verschiedenen Kollegen aus Werkstatt. Und das ist auch super spannend zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt. Wirklich einen Sportwagen aus einer ganz neuen Kategorie, der etwa 400 Kilogramm leicht sein wird, zu gestalten und das umzusetzen. Da bin ich auch gespannt auf das Ergebnis. Ja, und dann gibt es natürlich viele weitere kleinere Projekte, Teilprojekte, wie die Gestaltung von Interieurkomponenten oder Grafiken oder auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen OEMs, also letztendlich Fahrzeugherstellern aus der Industrie.
Hey, die 3 Beispiele, die du ja genannt hast, sind natürlich alles ganz unterschiedliche Projekte und Anforderungen. Mhm. Zurückblickend, was hat sich denn so verändert in den letzten Jahren und was denkst du, was wird sich verändern in den nächsten Jahren bezüglich deines Berufsfelds, deines Berufs?
Gute Frage, es ist definitiv eine Veränderung feststellbar. Ich würde sagen, der Designprozess beschleunigt sich an sich. Die Skizzenphase verkürzt sich immer mehr. eben von, ich würde sagen, in der Vergangenheit von mehreren Monaten hin zu wenigen Wochen oder auch Tagen. Das heißt, die Generierung für Ideen wird immer straffer. Es bleibt oft weniger Raum, einfach um Ideen zu generieren. Letztendlich, Design, habe ich ja gesagt, ist so ein bisschen wie so eine, hat auch eine sehr große künstlerische Komponente und manche Ideen kommen halt nicht direkt auf Knopfdruck. Also wenn man während der Arbeitszeit entwirft, kann es sein, dass halt da nicht wirklich alle Ideen immer auf dem Punkt vorhanden sind, sondern dass die halt im Laufe des Tages auch kommen, wenn man vielleicht mal über einen Parkplatz läuft, Fahrzeuge sieht oder durch ein Museum oder was auch immer. Also Inspirationsquellen gibt es ja wirklich sehr viele. Ich denke, das ist so ein Punkt, wo man eventuell sich Potenzial verschenken kann durch diesen beschleunigten Designprozess, weil eben die Zeitfenster enger werden für die Umsetzung der Ideen, damit auch für Reifung und für Inspiration. Dann gibt es einen Switch hin zu den digitalen Tools, der in den letzten Jahren feststellbar ist. Ich habe das im Studium erlebt, dass beispielsweise beim Modellbau ja zu Beginn meines Studiums wirklich noch Claymodelle gebaut wurden, komplett, und eben Details dann von Hand hergestellt wurden, aus Kunststoff tiefgezogen beispielsweise, und dass dann aber eben 3D-Drucker angeschafft wurden, mehr und mehr. Zuerst einer und dann am Ende meines Studiums standen dann 5 3D-Drucker in der Werkstatt. Und im letzten Semester meines Studiums haben dann fast alle einfach ihr Modell nur noch gedruckt und mit Clay wurde fast gar nicht mehr gearbeitet. Also da merkt man wirklich so einen Switch eben hin zu Software-Tools, weil die Arbeit damit sauberer ist, präziser ist und auch schneller, würde ich sagen. Allerdings birgt es auch Gefahren. Also es hat auch eine andere Seite der Medaille, dass man eben am Bildschirm eine Stück weit verzerrte Beurteilung der Flächen auch haben kann, weil man nicht immer aus realen Perspektiven auf das Fahrzeug schaut, also oft manchmal aus einer Art Froschperspektive. Und wenn man eben eine Außenhaut von Hand wirklich gestaltet im Designstudio, ist man irgendwie auch recht nahe dran an der Fläche, man erlebt die Fläche, man formt die selbst mit der eigenen Hand, schaut eher von schräg oben drauf und bekommt dann wirklich manchmal auch schönere Proportionen hin, als es digital erstellt wird. Aber das ist auch ein Stück weit Geschmackssache. Genau, ein anderer Punkt, was sich auch verändert hat in den letzten Jahren, ist das Zusammenspiel von Design und Funktion. Da ist auch feststellbar, dass es nicht immer recht gut zusammenspielt. Ich würde sagen, Designqualität ist nach Jahren noch gut sichtbar. Sie ist wertig, sie ist attraktiv. Und wenn man die Funktion zu stark aus dem Auge verliert, geht es nur noch um das reine Styling, was letztendlich keine Funktion hat. Und das sind dann letztendlich modische Flächen, die auch sehr schnell wieder aus der Mode kommen. Und da ist mein Anspruch, authentische Formen zu kreieren, weil die irgendwie haltbarer sind, auch ehrlich sind. Und ja, man spürt das, wenn es wirklich passt. Ja, das ist das, was sich verändert hat. Und im Blick auf die Zukunft, was wird sich vielleicht weiterhin verändern? Ich denke, die Digitalisierung wird weiterhin wachsen. Und es wird einen Fokus geben auf Innenräume mehr und mehr. Gerade das Design für Benutzeroberflächen beispielsweise, da gibt es eine riesen Nachfrage. Auch das Thema Innenraumbeleuchtung oder auch Außenbeleuchtung ist ein großes Thema. Gestaltung von Außenhäuten, würde ich sagen, von Fahrzeugen, also des Exterieurs, habe ich den Eindruck, dass es eher der Trend hingeht zu ruhigen Flächen. Also von daher verlagert sich so das Spektrum mehr auf den Innenraum.
Und mit diesen Veränderungen passt sich ja auch deine Arbeit wieder an. Also du musst ja dann auch flexibel bleiben, was das angeht.
Genau. Also ich merke es auch schon im Alltag, dass es eigentlich letztendlich sehr viele Aufgaben gibt, mehr und mehr auch, die den Innenraum betreffen. Also Gestaltung von Innenraum für Details, eine Armlehne mal oder auch ein Lenkrad, solche Dinge. Also das ist auf jeden Fall ein großer Anteil der Arbeit, die ich abdecken darf. Genau.
Ja, sehr spannend. Ich denke, wir sind schon am Ende von unserem Gespräch angekommen. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass der Job eines Automobildesigners nicht einfach ist. Es ist viel Kreativität gefragt, aber auch Fachwissen und Kompetenzen. Mhm. Am Anfang wird eine Idee dann noch ganz klassisch mit dem Bleistift auf Papier gebracht, nachher dann handwerklich mit Klebeband und Ton geformt und nachher dann mit digitalen Programmen visualisiert. Also viele Fähigkeiten, die dort gefordert sind. Danke, Gabriel, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst und uns deinen spannenden Beruf näher gebracht hast. Ich denke, noch nicht viele kannten dieses Berufsfeld.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Hat mir Freude gemacht, ein bisschen einen Einblick geben zu können. Ja, danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
Creating ideas and driving innovations. FKR.